Das ist der Materie-Podcast. Mein Name ist Michael Lopez und ich spreche heute mit dem Wiener Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr über sein neues Buch Schule schaffen, Schulangst, Notenfrust, Bürokratie. Wie gelingt es, dass Kinder wieder gerne in die Schule gehen? Den großen Reformbedarf im österreichischen Bildungssystem und die große Frage, was wünscht sich Christoph Wiederkehr vom zukünftigen Bildungsminister oder der Bildungsministerin? Herzlich willkommen, Christoph Wiederkehr. Schön, dass du da bist. Wir haben heute einiges zu besprechen. Der Anlass ist, du hast ein Buch geschrieben.
Ich freue mich, beim Materie-Podcast heute zu Gast sein zu dürfen. Und ja, ein Jahresprojekt und jetzt ist es erschienen. Schule schaffen, bin sehr stolz und freue mich, dass auch darüber diskutiert werden wird.
Dann nimm uns doch gerne mal mit in die Entstehungsgeschichte. Warum hast du ein Buch geschrieben? Warum zu diesem Thema? Und wie war der Prozess, bis das Kind dann letztendlich auf der Welt war? Das Papierkind.
Ein längerer Geburtsprozess. Die Idee der Entstehung war vor etwas über einem Jahr. Da war ich ziemlich genau 3 Jahre schon amtsführender Stadtrat in Wien für Bildung verantwortlich. Und ich habe das Bedürfnis bekommen, einen Einblick zu geben in meine Tätigkeit. Einerseits in, was ist schon gelungen, aber auch, wo gibt's Schranken, wo gibt's Grenzen auch der eigenen Gestaltungsmöglichkeit. Und das Gleiche habe ich genützt, um auch meine eigene Schulgeschichte im Buch mitzuteilen und eine Ableitung zu machen, was müssen wir in unserer Gesellschaft verändern, dass die Schule so gestaltet ist, dass alle Kinder gerne in die Schule gehen. Und es war dann ein längerer Prozess des Schreibens, des Verwerfens, des Besserwerdens. Ich bin doch Politiker und nicht Schriftsteller. Und dann ist Erscheinungsdatum September geworden. Guter Zeitpunkt, einerseits Schulbeginn und zweitens auch eine Nationalratswahl, wo ich finde, dass viel mehr über Bildung geredet werden muss.
Absolut. Das sehe ich ganz genauso. Dann direkt die erste Frage, wenn es das Thema Schule geworden ist, bist du selber gerne in die Schule gegangen und welche Erfahrungen hast du mitgenommen, positiv und negativ?
Ich habe eine sehr gemischte Erfahrung, weil ich war immer unglaublich neugierig schon als Kind. Ich habe mich so gefreut auf den ersten Schultag, hatte auch eine sehr schöne Zeit in der Volksschule. Dann war aber für mich der Bruch, weil ich auf ein Musikgymnasium wollte und dort die Aufnahmeprüfung nicht geschafft habe. Man hat mir gesagt, ich sei vollkommen unmusikalisch. Das war für mein 10-jähriges Ich eine richtige Watschen. Hat auch dazu geführt, dass ich dann wirklich 15 Jahre nicht mehr mich getraut habe, in der Öffentlichkeit zu singen. Mittlerweile habe ich das überwunden. Es ist nie zu spät, die eigene Kindheit zu überwinden. Aber das war schon ein einschneidender Punkt und mit dem war auch dann meine weitere Schullaufbahn gar nicht so einfach. Ich wurde oft als sehr kritisch, als störend empfunden, hatte einen beinahe Schulverweis, habe aber dann durchgezogen, hatte Leute, die an mich geglaubt haben und habe dann auch die Schule abgeschlossen und habe mir aber in dieser schwierigen Phase auch geschworen, ich möchte etwas gestalten in der Welt, ich möchte etwas besser machen, ich möchte, dass andere Kinder eine schönere Schulerfahrung haben. Mhm. Und darum bin ich auch dankbar für meine Erfahrung, weil ohne diese Erfahrung würde ich jetzt nicht hier sitzen und dürfte ich nicht über mein Buch reden.
Mhm. Ja, absolut. Ich habe den ähnlichen Eindruck und spannenderweise glaube ich, mit den Leuten, mit denen ich bisher drüber geredet zu haben, sagen zu können, dass ganz besonders Musik wirklich traumatisierend oder zumindest schwierig sein kann für Schüler und Sport. Also das sind so die 2 Sachen, wo ich echt den Eindruck habe, da können Lehrer, wenn sie es falsch machen, echt viel kaputt machen. Beim Sport ist es dann halt mehr irgendwie so Selbstbewusstsein und vielleicht irgendwie Körpergefühle und alle und Selbstzweifel und sowas. Und bei Musik ist es einfach das pauschalisierend, du kannst es nicht, was nicht stimmt, weil jeder Mensch hat einen Rhythmus, ne? Wir haben einen Herzschlag und einen Puls und jeder Mensch kann irgendwas musikalisch. Und wenn es nur in Anführungszeichen Trommeln ist oder Stimme im Hintergrund, aber jeder Mensch kann irgendwas. Deswegen finde ich spannend, dass du auch im Buch geschrieben hast, dass Musik bei dir auch so ein einschneidendes Erlebnis war, wo Lehrer dann offensichtlich was falsch gemacht haben. Ja.
Und ich finde, fast jeder von uns hat so eine einschneidende Schulerfahrung, wo auch das eigene Ego massiv gekränkt worden ist, wo einem gesagt worden ist, was man nicht kann. Unser Schulsystem ist auch sehr auf den Defiziten aufgebaut. Und Lehrpersonen ist dann oft gar nicht bewusst, was sie anstellen können im Negativen über so eine Abwertung. Aber genauso im Positiven hat fast jeder von uns und auch ich Bezugspersonen im Schulsystem, die an einen geglaubt haben. Und durch die erreicht man dann etwas. Aber ja, genau, Sport und Musik besonders heikel. Ich bin auch der Auffassung, Kinder gehören gestärkt in dem, was sie tun, auch die Talente gestärkt. Wir müssen ein bisschen weg von immer zu zeigen, wo was nicht funktioniert. Der rote Stift ist doch der beliebteste, noch immer im Klassenzimmer. Und ich finde, es gehört umgedreht. Wir müssen den Kindern viel mehr sagen, was sie können und sie darin stärken.
Ja, das sehe ich ganz genauso. Vor allem bei Lehrern, die einen wirklich fördern und die an einen glauben, hat es dann nämlich den gegenteiligen Effekt sogar noch mehr verstärkt, weil sie nicht nur, wenn du einen super Mathelehrer hast und der dir sagt, hey, du kannst das und dich fördert, dann war das bei mir zumindest so, ich habe das auch in andere Fächer mitgenommen, weil ich das Gefühl hatte, ich habe jemanden in der Schule, der an mich glaubt. Ja, also es war dann gar nicht so, der Mathelehrer glaubt an mich und glaubt, dass ich das kann, deswegen gebe ich in Mathe Vollgas, sondern es war wirklich auch motivierend für die gesamte Schule. Man ist gerne reingekommen und irgendwie das hat dann so eine positive Spirale bei mir ausgelöst. War das bei dir auch so? Bei den Lehrern, die dich gefördert haben?
Ja, ähnlich. Ja. Vor allem an deiner Geschichte sehe ich auch, dass die Lust am Lernen sehr stark davon abhängt, ob die Beziehungsebene passt mit der Person. Ich finde, man kann Lernen und Bildung nicht von der Beziehungsebene trennen. Bildungsarbeit ist Beziehungsarbeit und darum sind Lehrpersonen, die man gerne hat, oder wenn man allgemein die Schule gerne hat, gerne in die Schule geht, lernt man viel lieber und viel besser. Und das, finde ich, wird voll unterschätzt. Und ich bin mir sicher, die Erfahrungen, die du gesammelt hast, haben die meisten auch gemacht. Und wenn man ehrlich zur eigenen Kindheit ist und zur Schule, hat man meistens eigentlich die Fächer gemocht, wo man irgendwie inspiriert worden ist durch andere Personen. Weil natürlich hat jeder Mensch auch eigene Talente und so und die entwickeln sich. Aber es ist auch sehr abhängig von dem, was wird einem gezeigt. Wo haben andere eine Leidenschaft, die sie weiter vermitteln können. Und das muss uns auch im Bildungssystem bewusst sein. Es geht um das Stärken der Stärken, um Leidenschaft, um Freude, weil so das Lernen auch viel leichter funktioniert.
Hattest du ein Lieblingsfach oder dürfen auch mehrere sein in der Schule?
Ja, ich habe immer das gemacht, wo ich über die Welt nachdenken durfte. Das war bei mir Deutsch und Geschichte. Sehr stark auch von den Lehrpersonen abhängig, weil die den Freiraum gegeben haben. Und ich habe gerne Sachen hinterfragt, habe die Welt verstehen wollen. Und es wurde in diesen Fächern gefördert, Geschichte sowieso, um die Vergangenheit auch zu verstehen. War aber eine sehr moderne Lehrerin, mit der wir auch viel aktuelle politische Bildung gemacht haben. Und dort habe ich gesehen, dass mein Talent, nämlich kritisch zu sein, Sachen zu hinterfragen, als Vorteil gesehen wurde. In Biologie, Mathe und Chemie war das nicht immer ein Vorteil, wenn ich hinterfragt habe, warum sollen wir jetzt Trigonometrie lernen und ein rotierendes Dreieck berechnen, das war dann weniger gern gesehen.
Ja, aber das ist, finde ich, auch eine sehr berechtigte Frage, die, glaube ich, jeder Schüler irgendwann mal stellt. So, warum muss ich jetzt wissen, wie ich mit dem Zirkel irgendwas ausrechnen kann? Und warum lernen wir nicht anderes Beispiel, wie man eine Steuererklärung macht? Was halt viel praktischer ist. Also da, finde ich, gibt es durchaus auch in den Lehrplänen Sachen, wo man durchaus mal drüber nachdenken kann, was natürlich nicht bedeutet, dass Mathe hinten runterfallen soll, weil Mathe einfach eine Naturwissenschaft ist, wo jeder irgendwie einen groben Überblick und Verständnis
hat. Wir brauchen alle gewisse Grundkompetenz und Grundwissen, aber viel wichtiger ist, wir benötigen eine Transformation der Haltung im Bildungsbereich. Unser Schulsystem ist sehr stark noch aus der Monarchie geprägt. Dort war die Maxime WWW, Wissen, Wissen, Wissen. Kinder müssen Wissen aneignen, um dann gute Staatsbürgerinnen und Staatsbürger zu sein. Das bereitet nicht mehr auf die weite Welt vor. Dafür ist die Welt viel zu kompliziert. Wir müssen mehr in kompetenzorientiertes Lernen gehen. Und das sind für mich K-Fragen. Kooperationsfähigkeit, kann ich mit anderen zusammenarbeiten? Kritikfähigkeit, hinterfrage ich das, was ich sehe, was ich lese? Aber auch Kreativität, weil das sind die Fragen, die fürs Leben relevant sind. Und wenn ich lerne, das Leben selber zu gestalten, werde ich auch in Zukunft erfolgreich sein und selbstbestimmt sein. Weil wir wissen alle nicht, welche Jobs gibt es noch in 30 Jahren. Künstliche Intelligenz, glaube ich, kann auch schon Podcast-Fragen stellen. Politik noch nicht ganz, aber wird bald vorkommen. Ja. Aber was ich weiß, ist, wenn man die Welt versteht und Grundkompetenzen hat, werden sich Menschen darin auch zurechtfinden. Und diese Transformation ist so wichtig und darüber schreibe ich auch als Grundlage in meinem Buch.
Weil du es jetzt gerade schon angesprochen hast, welche Rolle siehst du derzeit und vielleicht auch in die Zukunft gerichtet mit KI und alles, was das noch mit sich bringen könnte?
Das hat massive Auswirkungen. Das ist eine echte Revolution unserer Wissensgesellschaft und auch der Art, wie wir arbeiten und leben. Die erste Reaktion aus dem Bildungssystem war sehr symptomatisch. Ich habe die erste Diskussion empfunden, wie kann man es verbieten?
Mhm, stimmt.
Problematisch, weil die künstliche Intelligenz, wenn man sie richtig nützt, unglaublich viel bringt und uns Menschen helfen wird. Aber es funktioniert nur dann, wenn die Kinder auch lernen, damit kritisch umzugehen. Weil man muss auch die künstliche Intelligenz hinterfragen. Was ist die Quelle? Ist es richtig oder ist es falsch? Woher kommt die Information? Und das muss man in der Schule lernen. Das heißt, diese kompetenzorientierten Elemente sind viel wichtiger. Wie gehe ich damit um, als das reine Wissen? Und darum glaube ich, künstliche Intelligenz wird eine massive Auswirkung haben. Ich möchte es in der Schule als Teil der Realität auch haben, dass damit umgegangen wird, weil verbannen bringt eh nichts. Auch das Internet gab es ja Personen, die gesagt haben, setzt sich eh nicht durch. Hat sich natürlich durchgesetzt. Und auch die künstliche Intelligenz wird sich durchsetzen. Mhm. Auch auf meinem Screen am Handy ist es mittlerweile tagtäglich, dass ich auch die künstliche Intelligenz Sachen frage, weil es einfach unglaublich nützlich ist.
Ja, und wie du sagst, ne, was wäre die Alternative? Man verbietet es an Schulen und kann es aber nicht kontrollieren, ob man es im Privaten irgendwie verwendet, und dann hast du das Ding mit Hausaufgaben und es ist nicht mehr einzufangen. Deswegen ist es, wie du sagst, glaube ich, wichtig, dass man irgendwie kritisch damit umgeht und weiß, wer hat es programmiert, was sind da für Informationen drin und wie gehe ich damit um und wie lerne ich es kritisch zu hinterfragen, was mir da präsentiert wird. Ne? Also nehme ich es für bare Münze oder strenge ich meinen Verstand an und hinterfrage es, ja.
Ich sehe es sogar als richtige Chance, nämlich auch das Schulsystem zu verändern. Ich habe erst letztens eine Geschichte gehört, dass jemand sich 40 Werbeslogans ausdenken musste als Hausaufgabe. Jetzt fragst du einfach die künstliche Intelligenz, gib mir 40 Werbeslogans, da hast du es sofort. Ja. Das heißt, die Hausaufgabe ist nicht mehr sinnvoll. Mhm. Die Frage ist aber auch, war überhaupt die Hausaufgabe sinnvoll? Weil ein Kreativitätsprozess ein bisschen anders abläuft. Also die künstliche Intelligenz hat damit auch die Chance, dass die Art, wie werden Hausaufgaben gegeben, verändert wird. Meine Vision ist überhaupt eine Schule ohne Hausaufgaben, weil ich finde, dass die Schule der Ort ist, wo man lernen soll und nicht alles mit nach Hause genommen werden soll. Erstens ist es eine Belastung für die Kinder und zweitens macht es den Druck auf die Eltern. Und die Eltern, die können und wollen, machen dann die Hausaufgaben mit den Kindern und dadurch verändert sich auch die Bildungsgerechtigkeit und die Schere geht weiter auf. Bildung ist sehr vererbt in Österreich. Das ist die Vision einer Schule ohne Schultasche, wo die Hausaufgaben in der Schule passieren. Ganztägig leben wir zum Teil in Wien über verschränkte Ganztagsschulen und da sehen wir, dass auch Bildung und Integration viel besser funktioniert.
Mhm. Kurzer Exkurs nach Deutschland. Ich habe über dieses Thema meine Bachelorarbeit geschrieben, über Bildungsmobilität und konnte nicht fassen, dass im 21. Jahrhundert es immer noch massiv unwahrscheinlicher ist, dass du Abitur machst oder geschweige denn eine Uni siehst oder abschließt, wenn deine Eltern aus einer bildungsfernen Schicht kommen, verglichen mit Leuten, die aus einer Akademikerfamilie kommen. Die haben eine wahnsinnig viel höhere Wahrscheinlichkeit, eben denselben Bildungsstatus der Eltern zu erreichen. Mhm. Und da hat sich in den letzten 50 Jahren in Deutschland, glaube ich, nichts verändert. Ja. Das würde in Österreich ähnlich sein, nehme ich an.
Österreich ist sogar noch gravierender als Deutschland. Von den Zahlen, die ich kenne, ist die Bildungsmobilität in Österreich noch geringer, weil wir noch ein starreres System haben, 4 Jahre Volksschule in ganz Österreich und dann die Trennung Gymnasium oder Mittelschule. Und vor allem im städtischen Bereich wollen alle bildungsaffinen Eltern das Kind ins Gymnasium geben. Und das ist eine sehr frühe Trennung mit 10 Jahren. Da kann man noch nicht genau sagen, wie ist die Entwicklung des Kindes. Da tut sich noch so viel. Das ist eine viel zu frühe Trennung. Die Diskussion, die in Österreich jahrzehntelang geführt worden ist, ist eine Gesamtschule. SPÖ dafür, ÖVP dagegen, hat sich nie was getan. Ich finde, wir müssen einen neuen Weg gehen. Und da schlage ich auch im Buch vor, nämlich die Volksschule zu verlängern.
Auf wie viele Jahre?
Ich würde sie um 2 Jahre verlängern, weil es eine Entwicklungsperiode ist, wo sich bei den Kindern ganz viel tut in diesen 2 Jahren. Und es wird auch den Druck rausnehmen, nämlich in der 4. Klasse Volksschule, was kommt dann? Das ist eine Ausnahmesituation für Kinder, die den Druck bekommen, für Eltern, mein Kind muss unbedingt aufs Gymnasium, und auch für die Lehrpersonen, die unter Druck gesetzt werden. Mhm. Also diese 2 Jahre im Klassenverband weiterzulernen, wird für die Kinder viel bringen und auch für die Chancengerechtigkeit, weil wir dadurch die Trennung nicht so früh vollziehen und aus meiner Sicht danach unterschiedliche Wege offen stehen sollen. Selbstverständlich soll aber nicht die Anzahl der Schuljahre sich verlängern, sondern das würde sich dann reduzieren. 2 Jahre weniger Gymnasium, wenn man nach aufs Gymnasium geht, oder auch Abschaffung der polytechnischen Schule, weil wir wissen, die eigentliche Idee, auf einen Beruf vorzubereiten, funktioniert im Ballungsbereich nicht mehr gut. Und darum bin ich der Auffassung, wir müssen neue Ideen diskutieren, um die Bildungsmobilität in Österreich zu verbessern. Denn es ist ungerecht den Kindern gegenüber. Ich möchte, dass alle Kinder alle Chancen haben im Leben und das erreichen können, was sie auch wollen.
Mhm. Wenn ich kurz Teufelsadvokat spielen darf, wie schaffen wir es, angenommen, wir schicken die Kinder 6 Jahre lang gemeinsam in die Schule, wie schaffen wir es, die Exzellenz dadurch nicht zu dämpfen? Weil du schreibst in deinem Buch an irgendeiner Stelle auch, dass du von irgendeinem Schüler gehört hast, der sich mit 7 schon wahnsinnig gelangweilt hat, weil er einfach gut war. Und glaubst du, das könnte ein Problem werden? Und wenn ja, wie kann man das irgendwie umgehen oder beheben, dass Schüler nicht, wenn sie 2 Jahre länger mit allen anderen in einer Klasse sind, sich langweilen und sagen, ich möchte eigentlich mehr und schneller?
Die Lösung muss Individualisierung sein, auch des Unterrichts, weil es soll ja jedes Kind, und jedes Kind ist anders, gefördert werden. Und auch natürlich die Hochbegabten. Und da gibt es das Modell der Binnendifferenzierung, nämlich dass man im Klassenverband oder auch in der Schule hier Talente und talentierte Kinder spezifisch fördert. Da gibt es auch Talenteprogramme, Hochbegabungsprogramme, die an den Schulen durchgeführt werden können. Und trotzdem hat man ein soziales, gemeinsames Gefüge, von dem man ja auch viel lernt und viel mitnimmt, wenn man mit unterschiedlichen Menschen beisammen ist, weil es auch ein Abbild der Realität ist. Für mich ist es kein Widerspruch. Da gibt es auch in unterschiedlichen Ländern Modelle davon. In der Schweiz gibt es 6 Jahre Volksschule. In vielen deutschen Bundesländern gibt es auch 6 Jahre Grundschule. Und es gibt auch unterschiedliche Erfahrungen damit. Die Wissenschaft sagt, es ist für den Bildungserfolg förderlich. Und darum ist es mir wichtig, diese Diskussion auch in Österreich ernsthaft zu führen.
Was bräuchte es, damit es umgesetzt wird?
Es bräuchte mal den Reformwillen auf Bundesebene. Ja. Das ist mir die letzten Jahre massiv abgegangen. Vor allem der jetzige noch Bildungsminister hat eine ziemliche Ambitionslosigkeit an den Tag gelegt. Und die Bildungspolitik muss größer gedacht werden. In Österreich ist es oft im Klein-Klein. Es gibt viele, die verhindern wollen. Der Bildungsföderalismus verhindert. Bildungsdirektionen sind nicht ermöglichend. Unglaubliche Bildungsbürokratie. Wir brauchen einen großen neuen Wurf. Und dass es möglich ist, zeigen andere Länder. Ich habe zum Beispiel Finnland besucht, die einen großartigen Reformprozess im Bildungsbereich gemacht haben und jetzt ganz oben immer sind bei allen Bewertungen. Und ich möchte das auch für Österreich. Und da müssen wir groß denken. Und ein Vorschlag wäre die Volksschule, aber natürlich geht es um viele andere Maßnahmen, die auch kurzfristiger umzusetzen sind. Ich denke zum Beispiel, was ich in Helsinki gesehen habe, selbstverständlich hat dort die Schule ein mittleres Management. In Wien gibt es Schulen mit 150 Lehrkräften, aber ohne zweiter Führungsebene, das kann nicht funktionieren. Es sind so Themen, die man einfach lösen muss und gleichzeitig braucht es große Visionen. Und das Einzige, wie es funktionieren kann, ist eine neue Kraft ins Bildungsministerium. Bei dieser Wahl geht es um viel und NEOS hat die Kraft und die Reformgestaltung und den Willen, um hier viel in Österreich zu bewegen.
Jetzt hast du das böse Wort schon ausgesprochen, wo wahrscheinlich jedem Liberalen ein kalter Schauer über den Nacken läuft, Bildungsföderalismus. Vielleicht ganz kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer, was hat es damit auf sich in Österreich, warum ist es so ein Riesenproblem und gerne dann auch den Schwenk, was es braucht auf den verschiedenen Ebenen.
Wir sind ein sehr kleines Land in Österreich, nicht mal 1/10 so viele Einwohner wie in Deutschland, haben aber einen irrsinnigen Föderalismus, wo die Länder sehr viel selber bestimmen. Dann gibt es die Bundesebene, dann gibt es noch die Gemeinden und alles vermischt im Bildungsbereich. Gibt es eine Behörde, die zuständig ist, die Bildungsdirektion, das ist eine gemischte Bund-Land-Behörde. Schwer zu erklären, möchte ich jetzt auch nicht im Podcast machen, sonst sitzen wir morgen noch da. Es ist aber absurd, das kann ich mal sagen, eine gemischte Bund-Land-Behörde. Für mich ist der Bildungsföderalismus ein bisschen wie ein Orchester. Wir sitzen da in einem Raum mit auch Musikinstrumenten. Ein Orchester, wo aber jedes Bundesland ein anderes Musikinstrument spielt, das Bildungsministerium eine andere Musikrichtung macht und es gibt nicht mal einen Dirigenten, der es zusammenhält. Und da ist für mich klar, dass oft dann die Kinder die zweite Geige spielen. Und das ist schade, weil es passiert zu Lasten der Kinder, dieser Bildungsföderalismus. Und hier braucht es aus meiner Sicht eine Neuaufstellung. mit mehr Bundeskompetenz. Ich würde den Ländern, auch mir als Bildungslandesrat, Kompetenzen wegnehmen. Die Gemeinden brauchst du natürlich als Schulerhalter, um hier mehr und klarere Führung und Entscheidungen zu haben. Die Bildungsdirektion würde ich in der jetzigen Form abschaffen und dafür den Schulen viel, viel, viel mehr Autonomie und Freiheit geben. Weil ich bin der festen Überzeugung, die meisten Entscheidungen, die in der Schule getroffen werden, sind besser als die, die am Minoritenplatz, dort ist das Bildungsministerium, getroffen werden. Drum Schulautonomie, Entbürokratisierung und ein Entwirren des Bildungsföderalismus. Mhm.
Ja, die Bildungsdirektion, das ist so ein Thema, ne? Also ich glaube, wenn man sich nicht wirklich reinfuchst, versteht man auch nicht, warum sie existieren erstens und was sie eigentlich machen. Also was ist ihre Legitimation zwischen quasi Gemeinde und Bildungsministerium? Warum gibt es diese Zwischenebene, diese, wie du es genannt hast, diese Mischform Bund-Land, ist, glaube ich, auch in der Bevölkerung irgendwie schwer zu argumentieren, warum wir sowas überhaupt brauchen. Gerade weil du sagst, Österreich ist ein kleines Land, warum streamlinet man das nicht und macht es irgendwie bundeseinheitlicher?
Was wäre auch für eine bundesweite Agentur da zum Beispiel. Mhm. Weil natürlich braucht es irgendwo eine Stelle, die auch Bildungserfolge monitort. Das ist wichtig. Aber jetzt ist eine gemischte Bund-Land-Behörde. Manche Abteilungen sind vom Land geführt, manche vom Bund geführt. Parteipolitik spielt dort eine Rolle. Es wird viel gegeneinander gearbeitet. Und die Schulleitungen verstehen das ja auch nicht. Wissen oft nicht einmal, an wen sie sich wenden sollen. Und das ist ein Grundübel, dass den Schulen dadurch auch so viel zusätzliche Bürokratie entsteht. Und wir müssen die Schulen endlich entlasten von Verwaltungsaufwand, von Bürokratie, Normen, Vorgaben reduzieren, den Schulen mehr Freiheiten geben, aber natürlich ambitioniert zu sein bei Bildungszielen, die sie erreichen müssen. Mhm.
Du hast sicher sowieso in deiner Funktion, aber auch im Zuge des Buches mit unglaublich vielen Lehrerinnen und Lehrern gesprochen. Wie nehmen die den Bürokratieaufwand wahr?
Es ist sicher das größte Thema bei Lehrpersonen, weil sie die Zeit brauchen zum Unterrichten, aber der bürokratische Aufwand immer größer geworden ist. Ich bin jede Woche in Wiener Schulen unterwegs. Ich finde es unglaublich wichtig, wenn man politisch verantwortlich ist, auch direkt ins Gespräch zu kommen. Und da werden mir viele Absurditäten mitgeteilt. Zum Beispiel die eine Schule möchte einen Beamer aufstellen, das Budget gibt es eigentlich, aber sie braucht die Bezirksebene dafür, damit das Budget freigegeben wird und dann zwei unterschiedliche Abteilungen, die den Beamer montieren. Ja, nicht unbedingt der effizienteste Weg. Mein Weg ist, den Schulen mehr Mitbestimmung, mehr Entscheidungsfähigkeit, mehr Geld zu geben. Dafür brauchen wir österreichweit einen Schub in der Autonomie der Schulen, damit die das doch bitte selber in Auftrag geben und entscheiden können.
Das fand ich ein sehr gutes Beispiel im Buch. Dieser Absatz mit Beamer, Beet und Brötchen. Und das Erste, was ich gedacht habe, als ich die Seiten gelesen habe dazu, war, wow, das liest sich wie Kafka. Es liest sich wie so ein Fiebertraum, der eigentlich nicht wahr sein kann, dass man nur für einen Beamer über, weiß ich nicht wie viele, 10 Schreibtische wahrscheinlich am Ende des Tages gehen muss, bis man das Ding im Klassenzimmer hat. Das ist eigentlich ein Wahnsinn.
Es ist ineffizient und man kann es natürlich als lustig empfinden. War beim Schreiben auch so, aber man muss sich auch hineinversetzen in den Betroffenen, was das heißt. Nämlich, da gibt es eine Direktion, die daran verzweifelt, weil die möchte einfach ihren Beamer haben. Und die Durchschaubarkeit des Systems ist da oft nicht gegeben. Hier eine komplette Neuaufstellung, viel mehr Schulautonomie. Ich habe das auch in Finnland erlebt, da hat die Schule ihr eigenes Budget. Die können selber entscheiden, wen sie auch anstellen. Und diese mehr Freiheit heißt auch mehr Verantwortung für die Schulen. Und damit auch aus meiner Sicht mehr Ergebnis, weil Eigenverantwortung führt immer dazu, dass man diese auch wahrnimmt und Schulen dadurch auch mehr Leistung im Sinne der Förderung der Kinder schaffen. Drum die Autonomie ist kein Selbstzweck, sondern führt zu besseren Ergebnissen.
Mhm. Du hast jetzt Finnland schon angesprochen. Wenn ich noch richtig informiert bin, ich hoffe, das bin ich, dann ist Estland auch ein Vorbild im Bildungsbereich für Österreich. Gibt es dort auch einen Lehrermangel? Falls ja, ist der so eklatant wie in Österreich? Und wie lösen die Esten und die Finnen so ein Problem? Weil Lehrermangel gibt es wahrscheinlich irgendwie ein bisschen überall. Mhm. Und in Österreich ist es ja auch ein Thema.
Aber viel weniger in den skandinavischen Ländern. Mhm. Das liegt auch daran, dass die Anerkennung, das Berufsbild in der Gesellschaft viel höher ist. und die Aufnahmeprüfung, um Lehrer, Lehrerin zu werden, richtig streng ist. In Österreich kann ja jeder und jede Lehrer, Lehrerin werden, egal ob man geeignet ist oder nicht, finde ich, müssen wir auch überdenken, weil es so ein sensibler Job ist, dass wir dort wirklich die Besten brauchen. Aber dafür braucht es vorher, so wie in den skandinavischen Ländern, ein besseres Image, damit wirklich auch die besten Absolventen der Schulen ein Lehramt machen wollen, in die Schulen wollen und die ein Talent haben. Der Lehrermangel ist bei uns viel eklatanter, ist aber auch viel hausgemacht. Ich habe selber als Schüler in Österreich kurz vor der Matura einen Brief bekommen von unserer Bildungsministerin, damals Gera hat die geheißen, die tatsächlich den Jugendlichen gesagt hat, werdet nicht Lehrer, ihr werdet keinen Job bekommen. Was schon absurd war und das rächt sich jetzt auch.
Ja, vor allem ist es, finde ich, sehr, sehr kurz gedacht, weil ich nehme das so wahr, dass Lehrer ein wahnsinnig toller Beruf ist. Mhm. Jeder, der mal in irgendeiner Form, ich weiß nicht, Nachhilfe oder beim Sport irgendwas beigebracht hat, weiß, wie erfüllend es ist, Wissen zu vermitteln und noch besser zu sehen, wie es ankommt. Also wie wirklich das Licht angeht und man was und das Kind oder der Schüler oder was auch immer das verstanden hat und einen Erkenntnismoment hat. Und ich finde, das sollte man viel mehr trommeln, dass Lehrer ein wahnsinnig toller Beruf ist. Er hat, glaube ich, jetzt im Moment, gerade weil du Bürokratie vorher angesprochen hast, viele Schwierigkeiten, die gar nichts mit dem wirklichen Unterrichten zu tun haben, sondern mit dem Bürokratiemonster, das man erschaffen hat. Und das Unterrichten an sich finde ich aber wahnsinnig toll.
Bin ich ganz bei dir. Es ist so ein sinnstiftender Job und wohl der wichtigste, den wir in unserer Republik haben, weil dort die Zukunft gestaltet wird. Und dort entscheidet sich unsere Zukunft in den Klassenzimmern. Und als Lehrperson kann man richtig viel bewegen. Ich halte es auch für problematisch, dass da die Lehrergewerkschaft ausschließlich schlecht über den eigenen Berufsstand eigentlich redet und vieles nicht nur thematisiert, was sich verändern soll, was legitim ist, sondern vieles schlecht redet. Und das kann ich nicht nachvollziehen. Ist auch meine Erfahrung. Zum Beispiel in Wien haben wir jetzt Initiativen gesetzt, damit Lehrpersonen gefördert werden. Kostenloses Öffi-Ticket als Anreiz, um Lehrkraft zu werden. Endlich kostenlose Tickets für Schulausflüge, muss man sich vorstellen. Das war früher ein unglaublicher bürokratischer Aufwand. Die Lehrperson hat checken müssen, welches Kind hat ein Ticket. Die Kinder, die keins hatten, da musste man das Geld ansammeln als Lehrperson. Die Lehrperson musste die Tickets selber lösen und kaufen. Und es war ein wahnsinniger Aufwand, jetzt ist es kostenlos. Aber auch da kommt von der Lehrergewerkschaft nicht wirklich etwas. Obwohl es eigentlich die gemeinsame Verantwortung wäre, zu sagen, schaut, ganz wichtig, dass wir die Lehrkräfte fördern. Wir brauchen mehr. Es ist ein unglaublich wichtiger Beruf.
Das sehe ich ganz genauso. Wo siehst du in diesem Bereich den Bildungsminister in der Pflicht? Also kann er die Lehrergewerkschaft irgendwie in die Pflicht nehmen oder auf sie einwirken, dass man die Situation in irgendeiner Form verbessert?
Man muss selber die Haltung haben, dass man Sachen auch durchzieht, wenn es Widerstände gibt. Das habe ich selber erlebt. Nicht jede Reform ist einfach umzusetzen. Habe selber als Stadtrat mit einer großen Reform begonnen, dass die Schulen eine faire Verteilung der Lehrkräfte bekommen. Das war früher willkürlich in Wien und das habe ich umgestellt. Und natürlich gibt es da Widerstand. Und das Gleiche ist im Bildungsministerium. Man darf nicht nur, wenn die Lehrergewerkschaft was dagegen hat, dann aufhören, eine Reform durchzuziehen, sondern muss auch sinnvolle Reformen einerseits so präsentieren, dass man andere überzeugt und dann, wenn sie sinnvoll sind, sie auch durchziehen. Und da hat der Reformwille einfach gefehlt.
Du sprichst in deinem Buch auch von einem Chancenindex. Was ist das und warum brauchen wir das in Österreich?
Chancenindex ist ein System der Mittelzuteilung, weil jetzt in Österreich ist es die Gießkanne, die nicht mal fair ist, weil eine Schule aktuell am Wörthersee pro Kind mehr Geld bekommt als eine Schule in Otterkring. Aus meiner Sicht vollkommen unfair und nicht nachvollziehbar, weil die Herausforderungen einfach in Otterkring viel größere sind. Sprache, kulturelle Vielfalt. Und ein Chancenindex würde bedeuten, dass die Schulen, die besondere Herausforderungen haben, also zum Beispiel Kinder mit nicht deutscher Muttersprache, auch mehr Förderung bekommen, damit die Kinder gezielt gefördert werden. Das gibt es mittlerweile in vielen von Migration geprägten Gesellschaften. Hamburg gibt es das, in London gibt es das. Und mein Ansatz ist, dass es auch in Österreich eingeführt werden muss. um alle Schulen zu unterstützen, die Herausforderungen haben. Und gleichzeitig wurde in London gemacht, das auch ganz konsequent zu begleiten und zu monitoren, ob durch die zusätzlichen Mittel auch zusätzliche Leistung entsteht. Da haben wir jetzt ein Programm in Wien gestartet, das Wiener Bildungsversprechen, wo wir dieses Projekt aus London nach Wien holen. Aber so ein Chancenindex könnte nur bundesweit gemacht werden, weil auch österreichischer Föderalismus, es sind zwar Landeslehrer, aber nicht die Landesebene entscheidet über die Anzahl der Lehrpersonen, sondern ausschließlich das Bildungsministerium. Mhm. Das heißt, so ein Chancenindex würde nur bundesweit gehen.
Das ist dann auch etwas, was man in der nächsten Regierungsperiode durchaus angehen könnte und sollte. Ne?
Weil, absolut.
Ja. Es klingt auch, so wie du es jetzt beschrieben hast, als etwas, was man eigentlich ganz gut umsetzen kann. Also da sehe ich jetzt nicht die wahnsinnigen Schwierigkeiten in der Umsetzung.
Und es gibt auch gute Vorbilder. Sowas, und es ist ja immer gut, über den Tellerrand hinausschauen, wo funktioniert etwas, gute Sachen ins Land bringen. Glaube ich auch, wäre möglich.
Mhm. Wir haben jetzt schon über die Herausforderungen für Lehrer und auch kurz für Eltern gesprochen. Reden wir gerne noch kurz über die Herausforderungen für die Kinder und die Jugendlichen in den Schulen. Es gibt ein Kapitel in deinem Buch, wo du über die Nachwirkungen von Covid schreibst und generell geistige Gesundheit. Da kann man jetzt ganz, ganz viele Fragen dazu stellen. Vielleicht fangen wir an mit, wie ist die Situation jetzt im Vergleich zu vor 2 Jahren als Covid oder vor 3 Jahren als Covid in der Hochphase war? Ist es noch genauso schlimm? Ist es besser? Und wo liegen die Dinge noch im Argen?
Die Auswirkungen der Pandemie beschäftigen uns massiv in den Schulen, haben massive Auswirkungen. Ich würde so weit gehen zu sagen, wir haben sogar eine weitere Pandemie der psychischen Erkrankungen in der jungen Generation. Sehen wir an massiv zunehmenden Suizidätsraten, auch in Österreich, bei Kindern und Jugendlichen, was schockierend ist. Und viel mehr Medikamente, die auch genommen werden. Und das ist nur die Spitze des Eisberges. Das Schließen der Schulen während der Pandemie hatte massive Auswirkungen, war aus meiner Sicht auch ein großer Fehler. Und hat Krisen, die davor in der Gesellschaft auch schon waren, bei den jungen Menschen verstärkt. Und es gibt so viele Krisen, Krieg im Nahen Osten, Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, dass eine große Verunsicherung auch da ist. Und da die Schule eine wichtige Aufgabe auch hat, die Kinder und Jugendlichen zu begleiten. Und da gibt es tolle externe auch Angebote, zum Beispiel Tage der psychischen Gesundheit, wo externe auch Therapeuten an die Schule kommen, um mit den Jugendlichen darüber zu reden. Das muss in den Schulalltag viel mehr inkludiert werden, weil die Frage, schaue ich auf meine Psyche, weiß ich, wann es mir schlecht geht, mindestens so wichtig ist, wie lerne ich ausreichend Physik. Mhm. Und das gehört in den Schulalltag viel mehr integriert.
Mhm. Und weiß nicht, wie es bei dir in deiner Schule war damals. Bei mir gab es Schulpsychologen nicht. Mhm. Weiß nicht, ob das ein deutsches Problem ist oder wie lange es das in Österreich schon gibt, aber Schulpsychologen halte ich für ein absolut grandioses Konzept. Mhm. Es muss ja nicht an jeder Schule ein Psychologe sitzen, der kann ja dann auch von Schule zu Schule gehen und einfach wöchentlich in anderen Klassen sein und keine Ahnung. Aber finde ich ein total wichtiges Konzept, weil wie du sagst, man muss auch auf die psychische Gesundheit schauen und gerade jetzt nach der Pandemie ist es, glaube ich, wirklich noch ein viel wichtigeres Thema, als es davor war.
Ja, das Konzept ist auch theoretisch gut. In Österreich gibt es auch Schulpsychologen, allerdings viel zu weniger. Ein Schulpsychologe auf mehrere tausend Kinder, was dazu führt, dass diese oft nur Diagnosen schreiben und wenig mit den Kindern direkt arbeiten, was schade ist, weil es braucht den direkten Austausch und es geht nur über Beziehungsaufbau. Wir haben jetzt in Wien ein Pilotprojekt gestartet, wo wir klinische Psychologen an Pflichtschulen holen und dort die Kinder direkt Therapie zum Beispiel am Standort auch bekommen können und davor Beziehungsarbeit stattfindet. Mhm. Ein Pilotprojekt, das auch aus meiner Sicht weiter ausgerollt gehört, aber insgesamt das Modell der Schulpsychologie in Österreich funktioniert nicht gut genug. Okay. Ist nur für extreme Fälle da. Aber wir müssen ja die große Mitte erwischen, die Probleme hat, aber noch keine psychiatrischen Diagnosen benötigt, auch als Prävention.
Okay.
Und aus meiner Sicht die beste Prävention ist eine angstfreie Schule. Mhm. Das heißt, Schule muss ein angstfreier Raum sein. Viele psychische Probleme haben auch mit der Schule zu tun. Zum Beispiel Angst vor einer Lehrperson, Angst vor Mobbing im Klassenzimmer. Angst auch vor Prüfungen. Und Schule als angstfreier Ort würde dazu führen, dass psychische Erkrankungen massiv abnehmen.
Gibt es zu dem Pilotprojekt schon ein Zwischenfazit? Also kannst du ungefähr sagen, wie es bisher ankommt und wie es angenommen wird?
Nachdem es erst kurz vorm Sommer begonnen hat, kann man das noch nicht machen. Mhm. Hat gerade erst begonnen. Wir versuchen hier aber einige neue Projekte mit dem Ziel, neue Berufsgruppen in die Schule zu holen. Früher war Schule ein isolierter Raum, Mauern rundherum, nur Lehrpersonen. Wir müssen Schule öffnen. Darum gibt es jetzt mehr Schulpsychologen, mehr Schulsozialarbeiter in Wien. Wir haben ein Projekt von School Nurses gestartet, das heißt Gesundheitsberufe an die Schule, um hier unterschiedliche Disziplinen in der Schule zusammenarbeiten zu lassen und die Schule insgesamt zu öffnen. Also ich möchte auch externe Angebote an die Schule bringen. Die Schulen sollen offen sein für Kooperation, weil das einen modernen Schulort ausmacht.
Jetzt sind wir mit der Zeit fast schon am Ende. Ich hätte noch eine kontroverse Frage zum Ende. Vielleicht ist sie auch gar nicht kontrovers. Wie findest du, sollten Smartphones im Unterricht gehandhabt werden?
Eine unglaublich kontroverse Frage, auch eine schwierige, auf die ich zwei unterschiedliche Antworten habe, weil Smartphone, Internet, Digitalisierung, ganz wichtig, dass die Kinder lernen, damit umzugehen. Das ist etwas, was pädagogisch vermittelt werden muss. Ich halte es aber für sehr gefährlich, Kindern einen unregulierten Zugang zu Social Media zu geben. Social Media macht süchtig und du siehst viele Sachen, die nicht altersadäquat sind. Zum Beispiel Gaza-Krieg ist auf den Handys von den Kindern in den Wohnzimmern. Solche Kriegsbilder sind nicht altersgerecht. Mhm. Drum würde ich Social Media für Kinder viel strikter halten. Ich halte sogar für unter 14 für schwierig. Aber der Umgang in der Schule pädagogisch zu lernen mit Handy, Internet und Social Media ist schon wichtig. Mhm.
Ja, ich habe auf Netflix eine spannende Doku dazu gesehen, Social Dilemma. Mhm. Weiß nicht, ob die jemand kennt von den Zuhörenden. Wahnsinnig interessant. Nicht wirklich überraschend, wenn man drüber nachdenkt. Die Kernaussage ist, und da gibt es auch großartige Studien vom amerikanischen Psychologen Jonathan Haidt, falls den jemand kennt, der sagt, die Suizidraten gehen zur selben Zeit nach oben, wie soziale Medien wirklich Fuß gefasst haben und an Fahrt aufgenommen haben. Und ich sehe das auch als Riesenproblem, dass soziale Medien halt gerade auch Mobbing, ne, weil du es gesagt hast, generell geistige Gesundheit enorm schaden können. Weil du in einem frühen Alter halt schon ein Idealbild präsentiert kriegst auf Instagram, das nicht der Realität entspricht. Und ja, dann kommt Mobbing dazu und Unsicherheiten. Und dann hast du, finde ich, das nächste Problem, würde mich deine Meinung auch interessieren, wenn du es dann vom Elternhaus aber verbietest, grenzt du das Kind ja auch wieder aus, wenn in der Klasse 30 Leute sind und von denen dürfen 28 uneingeschränkt Social Media benutzen und Smartphones benutzen und zwei nicht. Also das ist dann auch, glaube ich, nicht die Lösung.
Ganz schwierige Gruppendynamiken, auch der Druck auf die Eltern entsteht sehr, sehr früh, wie sie damit umgehen. Es gibt schon auch Mittelwege, nämlich welche Apps kann man zum Beispiel verwenden und so. Aber für die Eltern eine riesige Herausforderung. Und ein spannender Tipp von dir, auch zur Dokumentation, verwundert mich gar nicht, weil Social Media auch ein scheinbares Gefühl von Nähe erzeugt. Mhm. Wir Menschen brauchen direkte Begegnung im echten Leben. Und die Verbundenheit über Social Media oft eine sehr oberflächliche ist, die einen nicht glücklich macht. Und hier zu fördern, dass sich Kinder und Jugendliche direkt begegnen, ist ganz wichtig. Ich finde es sehr witzig, als ich aufgewachsen bin, war es immer so, warum bist du so viel draußen? Mhm. Bleib doch mehr zu Hause, jetzt haben wir ein bisschen ein Shift. Jetzt gibt es viele Familien, die ihren Kindern sagen, warum gehst du nicht endlich rausspielen? Mhm. Ja, da braucht es eine gute Balance. Aber ich möchte auch nicht Computer oder auch Computerspiele verteufeln, weil ein gesunder Umgang damit kann auch unglaublich förderlich sein für die Kreativität. Es geht immer darum, lernt man damit umzugehen, in welchem Ausmaß und welche Auswirkungen hat das auf einen selber. Und hier wieder das Wichtigste, selber feststellen zu können, wenn es einen selber negativ beeinflusst, traurig macht und zu wissen, dass man sich Hilfe holen kann. In Wien gibt es viele Anlaufstellen, auch für Eltern. Man kann sich immer Unterstützung holen, wenn es einem schlecht geht oder den eigenen Kindern schlecht geht.
Genau, und am Ende des Tages geht es, glaube ich, darum, dass Kinder gerne in die Schule gehen. Und man muss, finde ich, alles darauf ausrichten, dass Kinder gerne in die Schule gehen und nicht nur gerne in die Schule gehen, sondern auch Spaß im Unterricht haben. Und mir ging es so, ich bin selbst in Zeiten, wo es in der Schule vielleicht nicht so gut lief, wahnsinnig gerne in die Schule gegangen, wegen dem von dir angesprochenen Sozialgefüge und der Klassendynamik und so, weil es einfach cool war. Es war einfach cool, seine Freunde zu sehen und irgendwie in der Pause draußen zu spielen, Fußball zu spielen in der Pause und sowas. Deswegen finde ich, ist es etwas, wo man auch wirklich den Fokus rauflegen muss, dass man gerne in die Schule geht, von vorne bis hin.
Finde ich toll, dass du selber so eine schöne Schulzeit hattest. Und das wünsche ich allen Kindern und auch den Eltern, weil es für die Eltern so wichtig ist, wenn die Kinder schon im den Sommerferien Bauchweh haben vom ersten Schultag, macht es auch den Eltern keinen Spaß. Und darum ist auch das meine Vision, dass Kinder gerne in die Schule gehen. Und das treibt mich auch politisch an, für Verbesserungen zu sorgen in meinem eigenen Wirkungsbereich in Wien und auch einzufordern, wo wir das Bildungssystem gesamt verändern müssen.
Mhm. Abschließende Frage, wenn du einen Wunschzettel ausfüllen müsstest oder dürftest an den kommenden Bildungsminister mit einem Wunsch, was würde draufstehen?
Ein Wunsch ist natürlich sehr reduziert. Aber nein, ich möchte es auf einen, weil es zwingt einen auch zu priorisieren. Ich würde einen Demokratieunterricht ab der Volksschule ermöglichen, weil ich sehe, dass unsere Demokratie unter Druck ist. Wir wissen nicht, in welcher Gesellschaft wir in 30 Jahren leben werden. Es gibt so viele Feinde der Demokratie, politische Extremisten, religiöse Fundamentalisten, Feinde von außerhalb. Wir müssen die Kids vorbereiten darauf, in einem Demokratieunterricht, wo auch Themen wie Social Media mit behandelt werden können, um aufs Leben vorzubereiten. Das wäre mein größter Wunsch, den ich aktuell für die Zukunft unserer Kinder habe.
Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Dann sage ich herzlichen Dank, lieber Christoph.
Sehr, sehr gerne. Danke für das angenehme Gespräch.
Und alles Liebe mit dem Buch und viel Erfolg.
Danke dir.
Dankeschön.